Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.
Also jetzt haben wir Juni. Wenn ich das richtig sehe, schaut ihr das jetzt, den Trailer da oder den Teaser schon, jeden Sonntag, oder? Habe ich verstanden, schaut ihr an. Den müsstet ihr eigentlich, oder vielleicht heute ja schon auswendig und so. Super, was in diesen Worten wird beschrieben, wie sich ein Mensch kann verändern kann. Und was es bedeutet, wenn ein Mensch Gott kennt, in Verbindung mit ihm ist, ein Kind von Gott geworden ist, was er sich kann leisten kann. Nämlich nicht immer an sich selber zu denken, sondern rauszuschauen, zu schauen, was brauchen die anderen und das zu bringen, das beizutragen, was es braucht, was der andere braucht, was wir zusammen brauchen. Also nicht so sehr um sich selber zu drehen und zu schauen, dass man selber nicht zu kurz kommt, sondern etwas zu bewegen, was Leben schafft, Leben ermöglicht, Leben fördert. Ich finde das Thema, das ihr da habt, das Jahr, also es bindet sich ja Römer 12 an, dort, was heisst, wenn wir durch die Barmherzigkeit von Gott, das ist wie die Grundlage von allem, von der Veränderung, wenn Gott uns so barmherzig ist, können wir uns auf ihn einlassen. Er ist vertrauenswürdig und je mehr wir uns auf sein Denken, auf seine Worte, auf sein Wesen, auf seine Liebe einlassen, desto mehr werden wir fähig sein, situativ auch können, selber zu entscheiden, selbstständig zu entscheiden, was jetzt hilft, was jetzt nötig ist, was jetzt gut ist. Müssen wir nicht nach einem Regelbuch laufen, sondern wir checken es mehr und mehr, was jetzt gerade Sache ist in dem Moment, wo wir drin leben. Veränderung, Lebensveränderung, um das geht es. Um eine Lebensveränderung, die man sieht, die man kann anschauen kann, die man erleben kann. Ich finde, dass Christen, die sich Christen nennen, aber sich nicht verändern, man das nicht merkt, dass der Heilige Geist, dass Gott ihnen lebt, wenn man das nicht beobachten kann, das ist etwas, das ist nicht einfach nichts oder etwas Neutrales. Es immunisiert Menschen, die auf der Suche sind nach dem Sinn vom Leben, nach dem Glück, nach Gott. Es immunisiert sie für das Evangelium, für die gute Botschaft von der Liebe von Gott, weil offenbar bei den Christen, wenn sie sich nicht verändern, nicht etwas zu finden ist. Man sieht nichts, man ahnt nichts, also geht man dort auch nicht suchen. In unserer Gesellschaft läuft schon ein bisschen etwas von dem ab. Man sucht überall, aber nicht unbedingt bei den Christen. Ich hoffe, das ändert sich auch wieder und punktuell ist es ja anders. Es geht um Lebensveränderung, um deine und natürlich auch um meine. Also ich rede nicht nur zu euch, ich rede auch zu mir und habe auch genauso mehr im Blick. Jetzt wenn wir eine Geschichte, wir werden jetzt die Geschichte anschauen von diesen zwei verlorenen Söhnen, dann ist es immer so, dass man sich ein bisschen mit jemandem identifizieren. Beobachte jetzt mal, mit wem du dich am ehesten identifizierst. Da kommen drei Hauptpersonen vor, da hat es noch andere Leute rum natürlich, aber von drinnen wissen wir viel oder ist viel beschrieben, wo deine Identifikation am stärksten herzieht. Das ist dann am Schluss ein wichtiger Aspekt. Und zwar durch den Text, das Gleichnis, das Jesus erzählt, das Gleichnis heisst, das ist eine Bildgeschichte oder eine Geschichte, die etwas verdeutlichen soll. Es geht nicht um jeden Aspekt von dieser Geschichte, aber so um einen Kernaspekt. Und mit diesem Gleichnis hat natürlich Jesus wollen den Leuten auch klar machen, denen, die es zugelassen haben, wie Gott ist und in welcher Beziehung wie wir mit ihm unterwegs sein können. Also, der Text hier. Und Jesus erzählte ihnen auch folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu seinem Vater: Ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Das ist wie eine Faust vor das Gesicht für einen Jude in diesem Kulturkreis, weil das sagt eigentlich der jüngste Sohn, Vater, es wäre gut, wenn du schon gestorben wärst, dann könnt ihr richtig leben. Wenn ich das Erbe schon hätte, wenn du weg bist, dann könnte ich so, das würde so richtig Leben bedeuten. Dann wäre ich nicht mehr eingeschränkt, dann müsste ich nicht mehr warten. Also, dein Tod ist das Tor zu meinem Glück. Das sagt er eigentlich damit, wenn er sagt, ich hätte gern mein Erbe schon jetzt. Verrückterweise, da erklärte der Vater sich bereit, seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen. Man muss ein bisschen wissen, das Erbrecht der damaligen Zeit war so, dass der älteste Sohn 2/3 bekommen hat vom Erb. Das ist so quasi wie Betriebssicherung. Die haben natürlich ihren Unterhalt verdient, ihren Bauernbetrieb, wenn man so will, damit der Betrieb weitergeht und nicht immer mehr zerstückelt wird über alle Nachkommen. Und die übrigen haben nachher, der letzte Drittel ist unter denen aufgeteilt worden. Also, der Vater hat das tatsächlich gemacht, völlig jenseits in dieser Zeit, in diesem Kulturkreis. Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land. Die haben das dürfen, keine Corona und so, und die Sehnsucht, die hocken bei uns auch in den Befehlen wenigstens so in den Knochen. Es wäre schön, wieder zu gehen und frei herren, wo man will. Der ist gegangen. Und dort, in ein faires Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Also er hat versucht, mit Geld, mit Konsum, sein Leben einzufahren. Das Leben zu packen. Beziehungen natürlich auch, wenn man viel Geld hat, hat man sofort Freunde, wenn es dann fertig ist, dann ändert er das um. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Denn er hatte das Geld nicht, das hätte er auch nicht gehabt. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben und er durfte seine Schweine hüten. Also die Jesus zugelassen haben, das waren alles Juden, also Leute aus diesem Kulturkreis. Schweine hüten. Säue sind unreine Tiere. Ein Jude darf sie weder anrühren, noch darf er von diesem Fleisch essen. Also Schweiniges gibt es bei den Juden nicht. Es geht einfach nicht. Also hier passiert etwas ganz Verrücktes. Der landet nicht nur, der landet wirklich in der Gosse. Er landet am schlimmsten Ort, was sich ein Jude vorstellen kann, dass einer plötzlich Säue hüten muss. Das ist der tiefste Fall, den man sich vorstellen kann. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Also offenbar war ihm das sogar verwehrt gewesen, dass er jetzt so Futter, Tierfutter ist nicht immer schlecht, aber nicht einmal das hat er bekommen. Schließlich überlegte er und sagte: Daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Dass er in einer Sackgasse ist, hat er gemerkt. Er hat gemerkt, es geht eigentlich nicht weiter. Was ist die Alternative? Und so hat er schon noch gedacht. Er hat dann schon gesehen, dass es einen Haufen Leute gibt. Also man muss sich Familie dann nicht vorstellen als Vater und Mutter und Kind, sondern das ist eine ganze Sippschaft. Da haben ja Knechte und da haben alle dazugehört. Also das ist eine grosse Truppe Leute. Und Tagelöhner, so die dann einfach sich schauen, ob es Arbeit gibt an diesem Tag, und die haben Abend ihren Lohn bekommen. Und das waren also nicht unbefristete Anstellungen, sondern so von Hang ins Maul. Und dann hat er sich überlegt, sogar die haben es bei meinem Vater sehr viel besser als ich jetzt. Und darum die Überlegung, heimzugehen und vielleicht auf diese Art wieder einsteigen. Ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel. Gesündigt übrigens, das Wort heisst, wenn man das wörtlich übersetzt, das Ziel verfehlen. Ich habe mich völlig verrennt. Ich habe das Ziel verfehlt, das Ziel von meinem Leben verfehlt. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel, also gegen Gott und auch gegen dich. Und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. So tiefe Scham, sich schämen für das, was man angerichtet hat und was man gemacht hat, das kennen wir vielleicht aus dem eigenen Leben noch. Bitte stell mich als einer deiner Tagelöhner ein. Es sieht so aus, als hätte er es geübt in der Fremde, da bei den Säuen, und hat sich gut überlegt, was sage ich meinem Vater, dass die Chance möglichst gross sind, dass es eine Lösung gibt. Vor schwierigen Gesprächen ist das so, da überlegt man sich sehr gut, was man sagen will, damit es nicht noch schiefer rauskommt und wenn man eine Lösung braucht und so, dass das möglichst anschlussfähig ist und nicht irgendwie Widerstand auslöst. Also er hat geübt, was er am Vater wird sagen, wenn er wieder heimgeht. Und so kehrt er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Da passiert nochmal etwas, was völlig unanständig ist. Völlig unanständig. Zum einen, dass der Vater gerannt ist, einem Sohn entgegengerannt ist. Ein alter Mann ist nicht gerannt. Also das ist nicht wie heute, wo man, als man gesehen, einen 98-Jährigen noch die Wange aufklettert und so. Und das ist dann super. Nein, das wäre unanständig. Das macht man nicht in diesem Kulturkreis, dass er einem alten Mann rennt. Wie man muss auch wissen, die haben so schlabberige Kleider angehabt, lange Tücher und so, und er hätte müssen das Zeug irgendwie rausnehmen, dass er nicht dem umstockelt, wenn er im Rennen ist und so, hat also die Beine frei gemacht. Das ist absolut ein No-Go in diesem Kulturkreis, dass ein alter Mann so etwas macht. Das hat er aber gemacht, als er den Sohn gesehen hat und ist losgerannt, ihn hat nichts mehr gehalten, nichts mehr zurückgehalten. Und dem Saukerli geht er gerade um den Hals, er umarmt ihn und küsst ihn, den hat er nicht duschen gehabt. Also wenn ein paar Bauern beschütten, da gestern haben sie wieder, habe ich gemerkt, da stinkt es manchmal ja schon seltsam, einfach eigenartig zumindest. Und der Sau, also wer im Säustall war, das ist ja nochmal eine Kategorie mehr, gell? Also das wird nicht alles verduftet sein auf seinem Heimweg, sondern er hat furchtbar gestunken, der Vater hat nicht zögert, ist ihm um den Hals gefallen, hat ihn geküsst und dann hat der Sohn, jetzt muss man sich vorstellen, die wissen noch, wie das geht, sich einander umarmen, oder? So. Also er hat ihm nicht in die Augen geschaut, sondern ist einander in den Armen gelegen und dann sagt ihm der Sohn so ins Ohr, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel, auch gegen dich und bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. So weit ist er noch gekommen, weiter hat er es nicht gebracht, weil der Vater hat anders im Sinn gehabt. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an. Holt einen Ring für seinen Finger, das ist also wie quasi wieder, heute würde man vielleicht sagen, wie die Unterschriftsberechtigung, Prokura, das ist wie der Siegelring vom Sohn, der darf Geschäft tätigen im Auftrag vom Vater, also wieder voller Recht eingesetzt als Sohn, verrückt, und Sandalen für seine Füße. Und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben, denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wiedergefunden. Und ein Freudenfest begann. Also nichts von Federlesis, nichts von, jetzt müssen wir zuerst mal reden und schauen, was wir machen können. Es erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte von Petrus, wo er Jesus am See zuerst mal wieder begegnet ist und sie können zusammen reden nach Verleugnung und dem Desaster, wo Jesus wieder auferstanden ist. Jesus hat auch nicht Federlesses gemacht mit dem Petrus. Es scheint typisch zu sein für Gott. Für die Liebe von Gott, dass es ihm nicht darum geht, aufzurechnen, abzurechnen, irgendwie zu verhandeln, sondern zu lieben. Wird nicht, kein Federlesses, kein Levitenlesen, nichts, es steckt ein Fest. Und zwar so ein bisschen, so einfach voll, gell? Also Vollgas. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Der hat seine Pflicht erfüllt und vielleicht ist das weit weg gewesen, das wissen wir auch nicht. Als er heimkam, hörte er Musik, das ist also sofort losgegangen, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einer der Diener, was da los sei. Dann sagt ihm der, dein Bruder ist wieder da und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das Kalb. Also das, was man gemästet hat, für wenn es einen Grund gibt, richtig zu feiern. Dann wird das geschlachtet und dann wird man mit dem feiern. Mit dem, so, dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten und gibt nun ein großes Fest. Wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. So, das ist einfach, was jetzt da halt abgelaufen ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Man kann sich gerade ein bisschen vorstellen, wie dem sein Gesicht eingefroren ist. Unfassbar, was der Vater da macht. Also, unanständig, weil es nicht zur Kultur passt. Ein Haufen Zeug, die er eigentlich überschreitet. Und das ist jetzt das Letzte, wo der ältere Bruder, der ältere Sohn, erwartet hat, dass so etwas passiert. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Das heisst, danke vielmals, das heisst, der Vater ist auch ihm entgegengekommen. Also nicht nur dem Jünger ist er entgegengelaufen, sondern ist auch zu ihm raus. Und hat ihm zugeredet. Und hat es versucht, aber es hat offenbar nicht gefruchtet. Der ältere Sohn sagt dann, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet, habe ich eingesetzt. Und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Also, brav bis zum Anschlag. Gehorsam, korrekt, loyal bis zum Anschlag. Mehr geht nicht. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben. Nicht das Kalb, aber wenigstens eine kleine Geiss, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, und hier wird deutlich, dass er sie brütet, gestrichen hat aus seinem Herz, aus seinem Leben, dein Sohn, nicht mein Brütet, sondern dein Sohn. Mit dem hat er eigentlich nichts mehr zu tun. Jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, offenbar hat man das umverzählt, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Also, Entsetzen pur und was in seinem Herz vielleicht noch alles abgegangen ist. Und sein Vater sagte zu ihm, sieh, mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe. Wir sind immer zusammen gewesen. Und alles, was ich habe, gehört dir. Da gibt es ja gar keinen Unterschied. Also das, was hier ist, ist nicht meins und das ist dies. Es gehört alles beiden. Wir mussten, das ist jetzt sehr schön in dieser Geschichte, es ist gar nicht, wie der Vater sagt, seine Liebe, wir müssen, es geht gar nicht anders, als das zu feiern, dass dein Bruder zurückkommt. Denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Was dann passiert ist, wissen wir nicht. Jesus erzählt das als Gleichnis. Also er lässt es offen. Vermutlich lässt er es offen, weil die ihm zugelassen haben, Juden waren. Juden, die ja immer schon zum Volk Gottes gehört haben. Und immer zu Gott, also die müssen sich in diesem älteren Sohn angesprochen gefühlt haben. Es ist fast nicht anders gegangen. Und darum erzählt er wahrscheinlich nicht weiter in diesem Gleichnis, der erfundenen Geschichte, was jetzt da genau passiert ist, um sie selber überlegen, was machen wir jetzt, was will er uns jetzt genau sagen und was machen wir jetzt eigentlich. Jetzt, wenn man die Söhne anschaut, der jüngere Sohn, der lässt sich in seinen Vorstellungen, was das Leben bedeutet, sehr von seinen Träumen leiten. Träume haben ist toll, ist gut und so, und er hat Vorstellungen, wie, was Leben würde bedeuten. Also Leben würde dann zum Beispiel bedeuten, wenn man muss Rücksicht nehmen auf den Vater, weil der hat auch noch ein bisschen Vorstellungen, was man will. Also wenn der mal eben nicht mehr reinreden würde, man dann nicht mehr Pflichten hat in der Grossfamilie da daheim und man einfach Köln hat ohne Ende und könnte machen und was man will und zu was man gerade Lust hat, das wäre Freiheit und das wäre Leben. Wenn ich so umkindern könnte, was mir gerade drum ist. Und in seiner Vorstellung wird er wird eigentlich kriminell. Er wird zum Räuber von der Ehre vom Vater. Also er nimmt dem Vater die Ehre. Wenn er so sagt, dann sagt er eben eigentlich, es wäre gut, wer steht. Dann könnte sie losgehen. Dann könnte ich leben. Aber wenn du noch lebst, kann ich nicht richtig. Jetzt könntest du aber etwas dazu beitragen. Also, dass er den Vater so entwürdigt, so entehrt, ist wirklich unglaublich. In dem, dass er weggeht, nachher mit all dem, was er hat, was er bekommen hat, in dem, dass er weggeht, sagt er auch, dir da alle und so, dir könnt mir mal, ich brauche euch nicht, dir seid mir im Weg, dir seid mir völlig egal. Tschüss zusammen, ich werde jetzt leben. Und dir könnt, das ist mir auch gleich, was die machen. So, ist egal, was die anderen. Es ist egal, was er für sie tut. Im Grunde genommen, wenn er weggeht, tut er auch seine Pflicht gegenüber dem Vater gegenüber der älteren Generation, nämlich für sie zu sorgen. Es hat keine AHV gegeben, keine zweite Säule, keine dritte, ja, dritte jetzt vielleicht gegeben, ja. Man hat selber Zeug auf die Zeit da, um zu leben, aber es hat keine Kinder sind Altersvorsorge gewesen. Das heisst, die Söhne, die Töchter, die haben nachher für die Eltern geschaut. Und indem er weggeht, sagt er auch, schau, was, bis immer rauskommst, mir ja egal. Er ist seine Verpflichtungen, was der Anstand, was die Würde wird befehlen in dieser Kultur, das hat er alles irgendwo über Bord geworfen gesagt, ist alles egal. Er, der Mittelpunkt von seinem Leben und jetzt mache ich es so, wie das Leben wirklich funktioniert. Er hat ja dann die Erfahrung machen, dass es nicht lange funktioniert hat. Und jetzt gibt es da drin eben zwei Söhne und ich sage, beide sind verloren gewesen. Der Jünger in seinen Vorstellungen vom Leben sich völlig verrennt und alles bach abgegangen, aber der Älter eben auch. Der war daheim, hat immer alles richtig gemacht, hat immer alles gemacht, was man muss, hat nie widersprochen, war nie ungehorsam, hat nicht gefestet, hat geschafft. Die Eltern unter uns, wir wissen noch den Spruch, oder? Zuerst die Arbeit und dann das Vergnügen. Also jetzt wird geschafft und ja, bei meinem Bauernhaus, meine ganze Verwandtschaft, also die obere Generation, bauert fast, also fast ausschließlich. Und der Spruch, wenn du essen willst, wird auch geschafft. Oder solange du deine Füße unter mit dir steckst, sagen eh, was durchgeht. Also all die Sprüche, die man kennt, so eben in dieser Pflicht. Der Eltern hat das offenbar so inhaliert und so gelebt, hat alles genau richtig gemacht. Treu, loyal, pflichtbewusst, scheinbar, demütig und man kann sich ja vorstellen, was in seinem Herz abgegangen ist. Er hat es auf jeden Fall besser gemacht als sein Bruder. Dem Bruder kann man alles vorwerfen, alles falsch gemacht. Er hat nichts falsch gemacht. Wenn du das ein bisschen kultivierst in deinem Herz, dass du besser bist als andere, das macht etwas mit ihm. Dann wird man immer überheblicher. Man kann das aber ganz demütig natürlich irgendwie überspielen und so. Man muss es niemandem sagen. Man muss es auch nicht zeigen. Man hat ja das Recht auf seiner Seite. Und denkt, ja, die anderen, die machen es nicht so gut. Oder der oder die oder so. Aber ich mache das besser. Und darum habe ich auch mehr zu gut. Habe ich auch mehr, jetzt wenn wir es auf Gott übertragen, mehr Segen zu gut. Gott wird mich mehr belohnen. Also, das gibt eine ganze Welt, die dann entsteht, die einem, wenn man das macht. Das hat er hier auch gemacht. Also er hat irgendwie Kontrolle über sein Leben gehabt. Wenn er nämlich alles richtig macht, nichts falsch, kann man ihm nichts vorwerfen. Und vielleicht hat er auch darauf gewartet, dass der Vater stirbt und er nachher einfach dann ganz frei ist zu machen mit dem, was er hat. Aber verrückterweise nicht in der Lage zu genießen, nicht in der Lage Freude zu empfinden und der Freude Ausdruck zu geben, sondern nur schaffen, Pflicht. Das Richtige machen, keine Fehler machen. Jetzt kann man sagen, das ist manchmal schon ein bisschen eine Typfrage. Also es gibt gewissenhafte Leute, die schnell eher auf dieser Spur sind und andere, die gar nicht auf dieser Spur sind. Also es kann eine Typfrage sein, es kann eine Prägungsgeschichte sein. Ja, Prägung ist fast ziemlich sicher, wenn so etwas irgendwo sich einnistet im eigenen Leben. Und verrückt dann ist, er vielleicht nicht geniessen können, weil er denkt, jetzt, solange das Zeug auch noch dem Vater gehört, gehört es nicht ganz mehr und dann kann ich es auch nicht geniessen. Also es gibt manchmal schon Leute, die etwas, was andere auch haben, was man zusammen hat, nicht können geniessen, sie müssen es selber besitzen. Das ist vielleicht auch ähnlich wie beim jüngeren Sohn. Er muss selber können sagen und niemandem soll können reinreden können. Und dann könnte er das. Aber ich weiß nicht, wenn man dann 40 Jahre gelebt hat, ob man das noch lernt, noch zu geniessen, wenn man es vorher nicht geschafft hat. Ja, wie auch immer. Er hat im Haus vom Vater gelebt, in diesem Reichtum alles gehabt, aber er hat am falschen Ort hergeschaut. Sein Blick war auf seinen Bruder, der alles falsch macht, was nicht recht macht. Sein Blick war auf das, was er auf die Reihe bringt. Er kann stolz sein auf das, was er leistet. Und er leistet sich fast nichts. Aber er leistet. Er leistet immer. Und mit dem Stolz, jetzt ein Neid. Es muss ein furchtbarer Einbruch von Neid sein, in dem Moment, wo er merkt, der Vater ist grosszügig. Die Liebe vom Vater hat seine Welt komplett durcheinander gebracht. Es ist alles zusammengefallen, seine Vorstellung von Leben, von seinem Leben, hat Kontrolle verloren. Jetzt ist das natürlich, und dass er nicht innen ist, ja, ein bisschen kann ich mich schon identifizieren mit ihm und ihn verstehen. Gell, wenn so etwas passiert, Er sagt, ja, der Stress macht dumm. Also je mehr betroffen bist von einer Situation, die du nicht gewünscht hast, umso mehr bist du irgendwie dann fixiert auf dich. Es gibt irgendwo einen Röhrenblick. Du kannst nicht mehr gross denken. Du kannst nur noch die Schmerz denken und die Ungerechtigkeit denken, die dir passiert. Man kann sich furchtbar dann auch um sich selber drehen in so einem Moment. Die Liebe vom Vater hat sein Leben komplett durcheinander gebracht. Und wenn wir es auf uns übertragen, beide Söhne haben eigentlich versucht, dass der Vater so tut, dass es für sie stimmt. Sie wollen den Vater zu funktionieren bringen. Der eine zu sagen, komm, gib mir das Erbe schon, du bist mir im Weg. Und der Ältere hat durch das korrekte Verhalten auch wollen, den Vater und das Leben zu funktionieren bringen. Und jetzt, wir als Christen, als solche, die Jesus kennen, die ihm probieren nachzufolgen, ja, er hat dieses Segen versprochen, wir sind berufen, der Segen vom Himmel zu erben, also dem Reichtum teilzuhaben, schon jetzt, auch wenn noch nicht im vollen Umfang alles, wir sind noch nicht im Himmel, aber doch, und es ist immer die Frage, ja, gibt mir Gott das, was ich will? Wir sind natürlich heute sehr in Gefahr, uns auch nur um uns selber zu drehen, wie die zwei Söhne hier, die eben beide in dem Inno verloren waren. Es hauptsächlich für mich stimmt es, ob es für die anderen stimmt, ob es so Gott gemeint hat, ist nochmal eine andere Frage. Die eigene Befindlichkeit entscheidet darüber, was wahr ist und was nicht wahr ist. Also bei Themen von Ethik, von so, sind wir ja sofort in dem Innen. Ich bin doch schon relativ vielen Leuten begegnet, die suchen eine Gemeinde, die zu ihnen passt. Sie sagen nicht, Jesus hat meine Gemeinde berufen, seine Gemeinde, und ich investiere mich, dass die blüht, dass die wächst, dass andere stark werden, sondern es muss für mich stimmen. Es geht eigentlich bis dahin, dass man in der Lobpreiszeit, das ist so die Zeit, also es hat sich auch so ein bisschen eingebürgert, wo wir im Gottesdienst dann mehrere Lieder singen, beten, also so eine gestaltete Zeit von einer Viertelstunde, vielleicht eine Halbstunde, und je nach Theologie, und ist vielleicht auch mal eine Stunde oder anderthalb oder so. Also das ist ja ganz verschieden, das ist gleich, aber wo dann zum Gottesdienst ausgehen und sagen, die Obiszeit hat mir heute nicht gebracht. Das ist ja die Umkehrung von Anbetung in der Endkultur. Das ist pervers. Als würde es um mich gehen. Und dann dreht man sich darum, ob die richtigen Lieder, ob der richtige Mix, ob die, die man gerne hat und so. Wir sind manchmal auch so verloren im Drehen um uns selber und merken gar nicht, wir sind berufen, sagen zu erben, aber auch zu segnen. Ja, wenn wir hier zum Raum ausgehen, haben wir andere gesegnet, sind andere beschenkt worden, dadurch, dass wir da waren, ob sie es jetzt gehört haben oder nicht. Was habe ich für einen Einfluss, probieren zu nehmen auf andere? Bin ich da gehockt und habe mich geärgert über die da vorne? Oder wie es lang gegangen ist? Oder eben die falsche und so. Also die das Drehen um sich selber, das ist fast schon ein Bild oder ein Ausdruck davon von unserer Verlorenheit. Es dreht sich alles um Gott, um unseren Schöpfer und Erlöser. Ihn zu lieben und unsere Nächsten, unsere selber, um das geht es letztlich. Wir können ein Beispiel nehmen hier am Vater. Das ist schon verrückt. Er liebt seine Söhne beide. Es steht nicht, dass er einen Lieblingssohn hat. Der Eltern zu lieben ist eine etwas größere Herausforderung als der Jünger, finde ich. Aber okay, da steht nicht, dass er einen Lieblingssohn hat oder so. Aber er liebt sie beide und er lässt ihnen, und das ist ein Kennzeichen von Liebe, er lässt ihnen völlig die Freiheit, das zu machen, was sie machen und zu entscheiden, was sie entscheiden. Er geht ihnen nicht nachher, also er geht dem Jüngeren nicht nachher, schickt jemanden vorbei und holt den Kerl zurück und so, sondern er wartet. Mit offenem Herz, darum ist er immer so entgegengesprungen dann und hat alles vergessen, was anständig ist. Weil die Liebe hat ihn bewegt, aber die Liebe hat nicht gezwungen, sondern die Liebe hat völlige Freiheit am anderen, was er macht. Erzwungene Liebe ist nicht Liebe. Und der Reichtum von der Barmherzigkeit, den können wir haben, wir sind eingeladen, Gott ist barmherzig, das will Jesus ja hier damit sagen. Und er wird uns aber nicht zwingen, er nimmt es sehr ernst. In deiner Entscheidung und in dem, was du tust. Seine Sehnsucht unglaublich stark. Nicht aufrechnen. Er hat nicht gerechnet. Nicht, weil er wahrscheinlich mathematisch unbegabt ist, sondern er ist einfach nicht interessiert daran, aufzurechnen und zu sagen, jetzt hast du so viel Seich gemacht, jetzt musst du irgendwie so, jetzt müssen wir auch schauen, dass das wieder zu Gang kommt. Oder dann zu sagen, ja, Sefu ist jetzt noch zu gut. Oder jetzt habe ich da langsam keine Nerven mehr mit dir und so. Das interessiert ihn gar nicht. Er rechnet nicht auf, er rechnet nicht zusammen, er rechnet nicht ab, sondern er hat das Herz offen, die Arme offen und ohne Einschränkung nimmt er, ist er für beide Söhne da und schenkt ihm ihre Liebe. Verzichtet auf sein Recht. Das ist ja noch. Er verzichtet auf sein Recht. Wir können es auch ein bisschen probieren, mal auf unser Recht zu verzichten, wo wir denken, wir haben das Recht. Das ist schon eine Übung. Und was der Vater hier macht. Und eigentlich ist das das Eigentliche. Wir müssen aus dem Gleichnis eigentlich sagen, das Gleichnis von den zwei verlorenen Söhnen und einen barmherzigen Vater, aber letztlich geht es um den Vater. Und es gibt die Jahreslosung von diesem Jahr, die ist eigentlich, die passt wunderbar zu eurem Jahresthema, die offizielle, so aus Lukas 6, wo steht, wir sollen so barmherzig werden, wie der Vater im Himmel barmherzig ist. Er ist die Referenzperson, er ist der Benchmark. Also an ihm sich zu orientieren und Massnahmen und zu sagen, unsere Lebensaufgabe, deine und meine. Ja gut, es macht natürlich Sinn, wenn wir es erfahren haben, uns auch mit dem Jüngeren zu identifizieren und am Jüngeren zu begreifen, egal was war, egal was ich verbockt habe, egal was ich für Blödsinn angestellt habe, egal was ich, wo ich Leute geschädigt habe, wo ich Gott geschädigt habe, ich darf zurückkommen, ohne Wenn und Aber, gilt mir die Liebe vom Vater, die Barmherzigkeit von ihm. Das kann ich mit ihm identifizieren. Mit dem Älteren, die schon lange dabei sind und schon lange Christen sind, dort ist vielleicht eher das, die Identifikation. Ja, wenn das Reich Gottes, die DNA vom Reich Gottes ist Barmherzigkeit und Freude, auf jeden Fall Freude und Frieden. Ist das in meinem Leben oder so? Also vielleicht muss man sich dann mehr mit dem Älteren identifizieren und fragen, habe ich das Leben lang probiert? Ja, für ich sage, das Leben lang probiert, alles richtig zu machen, nichts falsch zu machen und denken, Gott segne mich dann mehr vielleicht. So wie der Ältere muss ich mit ihm identifizieren und die Einladung hören, ich darf auch festen. Aber das ist meine Entscheidung. So, die Identifikation mit dem Vater in Matthäus Evangelium steht ein bisschen anders. Dort steht, seid so vollkommen, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. So wie es da ja in diesem Text hier heisst, von dem Jahresmotto, von dem Gebet, mach mich zum Werkzeug deines Friedens. Find es Liebe. Es geht um Liebe, es geht nicht um Perfektion. Es geht um Liebe. Barmherzigkeit, Liebe, Freude ist etwas Sackstarkes. Und wenn wir zu Gott gehören, in einem Glauben, Kind von ihm sein, dann soll das immer mehr auch zum Ausdruck kommen, dass wir in der Lage sind, zu genießen. Die Liebe Gott tatsächlich zu genießen und nicht nur den anderen zu sagen, ihnen geht so. Sondern wirklich die Freude zu erleben, zu empfingen, mitzufeiern. Lebensveränderung oder Reife, oder wenn die Liebe von Gott in unserem Leben sich ausdrückt und immer mehr sich ausdrückt, zeigt sich in dem, dass wir in wichtigen Momenten nicht mit uns selber beschäftigt sind, um uns selber drehen, sondern dass wir bereit sind, zu lieben. Das ist ja das, was Jesus so sagt. Gott lieben und der Nächste uns selber. Das ist das Wichtigste. Aber das muss man auch seinen Anker, seine Quelle haben, seine Kraft. Und die ist in Gottes Liebe selber. Unreife zeigt sich, wenn wir noch ganz wenig verstanden haben von dem, dass wir um unsere Bedürfnisse drehen, darum kommen wir nicht zu kurz, kommen wir nicht genug, probieren vielleicht mit anständig tun und das Richtige machen, Gott zum Funktionieren zu bringen, also dass er unsere Gebete hört. Das macht er manchmal nicht so, wie wir das erwarten. Und manche hat schon dann gesagt, den braucht er nicht. Weil Gott dann mehr so ein bisschen hilf mir doch, dass mein Leben besser funktioniert, ich glücklicher bin, weniger Probleme habe. Und wenn nicht, bist du offenbar nicht passend in meinem Leben. Dann bist du auch verloren. Dann bist du wirklich auch verloren. Es gibt so eine Studie, die habt ihr vielleicht auch schon gehört, wo es so um eine jüngere Generation geht. Wir reden von der Generation Worship und so. Dort hat der Toby Fikes, wo das einer von den Mitautoren war, dass in der jüngeren Generation auch die Versuchung so da ist, Gott wie einen himmlischen Butler zu verstehen. Also einer, der immer kommt, ich habe ein Problem, kannst du helfen, kannst du das, gib mir das, gib mir das. Und so mit Gott umgehen, ist mal verloren. Wenn die Liebe von Gott in unserem Leben Fuß gefasst hat und sich ausdrückt, werden wir immer freier sein, um das zu tun, was anderen dient, was Gott ehrt. In diesem Sinne ist unsere Lebensaufgabe, zu werden wie der Vater. Wir beten. Danke, Vater im Himmel, dass deine Liebe, ja, die ist einfach, die kann man fast nicht verstehen. Und begreifen, und manchmal für uns selber können wir es vielleicht auch nicht. Heiliger Geist, mach uns klar, immer wieder klar, was das heisst. Lehr uns, mach es uns begreiflich. Vater im Himmel, Jesus Christus, danke für die unbedingte Liebe, für deine Barmherzigkeit, für die Freude, die du an uns hast, auch die Freude, wenn wir zurückkommen und uns lieben lassen. Und lass uns jetzt das auch in den nächsten paar Minuten, wenn wir beten, singen, etwas von dem erfahren. Danke, dass du da bist und das kannst. Amen.